Guten Tag, mein Name ist Sven Precht. Ich begrüße dich zur neuen Folge meines Zencast. Den kleinen Tod sterben. Ich möchte heute über einen wichtigen Punkt sprechen. Im Zen wurde immer wieder betont, man müsse den kleinen Tod sterben, um das große Leben erlangen zu können. Ich gebe zu, das mag für einige Menschen grausig klingen. Warum sollten Sie sich einer so anstrengenden Übung unterziehen? Um einen Tod, wenn auch nur einen kleinen Tod, zu sterben. Als Einleitung in dieses Thema möchte ich etwas berichten, aus eigener Erfahrung. Vor gut 20 Jahren habe ich an einem Teambuilding-Workshop teilgenommen. In einem mittelständischen Unternehmen. Unser Team bestand aus 6 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einer kleinen Abteilung. Die Abteilungsleiterin hatte diese Veranstaltung mit Hilfe der Personalabteilung organisiert. Eine externe Beraterin war ebenfalls dabei. Wir hatten 2 Tage lang Gelegenheit, uns gegenseitig kennenzulernen und einander zu zeigen. Der Tiefpunkt der Veranstaltung bestand in einem Stuhlkreis, wo sich jeder Kollege, jede Kollegin anhören musste, was die anderen an ihr oder ihm schätzten oder weniger gut fanden. Das ging teilweise unter die Gürtellinie. Der Höhepunkt des Workshops dagegen bestand aus meiner Sicht in einer einfachen Übung, mit der ich anfangs Probleme hatte, die mich aber noch lange beschäftigen sollte. Wir sollten unser Team spüren und Vertrauen in dieses Team fassen, indem wir uns jeder einmal hinstellten und rückwärts fallen ließen, im Vertrauen darauf, dass die anderen uns schon auffangen würden. Ich hatte keine Zweifel, dass auch ich aufgefangen werden würde. Natürlich wurde jeder aufgefangen. Ich glaube, wir hätten sogar einen Massenmörder aufgefangen, weil wir viel zu gut erzogen waren. Trotzdem musste ich etwas mit mir ringen, weil es so gar nicht meinem Selbstbild entsprach. Mein Selbstbild bestand darin, dass ich eben selbstständig war und auf eigenen Beinen stand, dass ich niemanden brauchte, der mich auffangen musste. Nun, auch ich ließ mich nach hinten fallen und wurde richtig aufgefangen. Das Entscheidende waren meine Widerstände und meine Empfindungen bei dieser Übung. Ich weiß nicht, wie es den anderen ging, doch ich musste noch lange über diese Übung nachdenken, losgelöst vom Anlass dieses Workshops. Und ich sehe heute eine deutliche Parallele zur Zen-Praxis. In der Zen-Praxis wurde ich mit allem Möglichen konfrontiert. Mit seltsamen Ritualen, mit bizarren Regeln und vor allem mit meiner eigenen Seltsamkeit. Ich musste schnell feststellen, dass ich etliche Vorstellungen und Widerstände in mir trug. Ich war interessiert an der Übung des Sitzens, doch ich hatte auch meine Probleme. Ich glaubte, meine Probleme irgendwie lösen zu müssen, indem ich mir Strategien überlegte. Ich hatte Probleme mit der Sitzhaltung, einfach weil ich nicht gewohnt war, für längere Zeit still auf einer Matte zu sitzen. Mir schliefen die Füße ein, spannten die Knie, schmerzte der Rücken. Mir wurde langweilig und irgendwie unerträglich. Und ich überlegte mir ständig, was ich tun könnte, um diese Probleme zu lösen. Damit brachte ich eine gute Weile zu. Ich wollte irgendwie unbeschadet aus dieser Übung herausgehen, die mich einerseits faszinierte und andererseits auch erschreckte. Das Erschrecken bestand darin, dass ich diesen einfachen Anforderungen offensichtlich nicht gewachsen war, den Anforderungen der Zen-Praxis. Ich geriet aus meinem gewohnten inneren Gleichgewicht und mochte mich selbst nicht mehr leiden. Ich verlor den Boden unter den Füßen und strauchelte. Ich kam irgendwann dahin, dass ich immer nur noch auf das Ende der aktuellen Sitzperiode wartete und unsäglich litt. Mein Leiden bestand darin, dass ich mich auf diese einfache Übung nicht einlassen konnte. Ich verstand aber noch nicht, warum es mir nicht möglich war. Obwohl ich vorher Bücher über das Meditieren und insbesondere über das Zen gelesen hatte, verstand ich diesen grundlegenden Zusammenhang nicht. Mein Problem hatte einen denkbar einfachen Grund. Ich litt eine Weile vor mich hin. Immerhin blieb ich bei dieser unerwartet schwierigen Übung und suchte weiter nach Lösungen. Ich fand tatsächlich die eine oder andere Lösung, die sich aber nur als Zwischenlösungen, als Scheinlösungen herausstellen sollten. Ich fand beispielsweise heraus, dass ich mich irgendwie beschäftigen musste, etwa mit der Lösung eines Kong-Ahns, um die Probleme zu vergessen oder mich in mein Leiden nicht so hineinzusteigern. Oder dass ich nur richtig den Atem führen musste, um mich in diese ungewohnte Sitzhaltung hinein entspannen zu können. Das klappte alles so halb und halb klappte es eben auch nicht. Ich probierte so herum und kam nicht wirklich auf den berühmten grünen Zweig. Die Wurzel meines Problems bestand nicht in meiner Körperbeschaffenheit, die sich scheinbar so schlecht für diese Übung eignete. Die Wurzel meiner Probleme, es waren tatsächlich mehrere Probleme, bestand in meinem Festhalten, in meiner tief sitzenden Angst vor etwas Unbegreiflichem. Ich kann es heute rückblickend nur so zusammenfassen. Ich hörte Jahre später einen Dharma-Vortrag von einer Frau, die großen Eindruck in mir hinterlassen hatte. Sie berichtete von ihrer mehrfachen Krebserkrankung, mit der sie anfangs irgendwie umzugehen versucht hatte, bis sie irgendwann resignierte und losließ. Sie sagte tatsächlich loslassen und machte eine entsprechende Handbewegung. Dieses innere Loslassen löste ihr Problem nicht medizinisch. Sie konnte den Krebs nicht einfach verschwinden machen, indem sie losließ. Trotzdem kam sie irgendwann dahin, sich im Loslassen ihrem Schicksal zu übergeben. Soweit ich weiß, lebt sie heute noch und hat ihren Krebs zwar nicht besiegt, wie sich manche Ärzte und Betroffene gerne ausdrücken, einen Krebs besiegen, wie soll das gehen? Doch sie nahm ihre eigene, bedrückende Situation mit einer tiefen Gelassenheit und ließ weitere Behandlungen über sich ergehen. Sie wusste immer noch nicht, wie es rein körperlich weitergehen würde, doch etwas hatte sich verändert. Etwas Entscheidendes. Sie wehrte sich nicht mehr gegen das, was ihr passierte, sondern suchte damit zu leben, sich zu arrangieren. Sie versuchte nicht mehr die Oberhand zu gewinnen, über ihre Krankheit und deren Symptome zu dominieren, sondern nahm diese Krankheit erst einmal an. So jedenfalls hatte ich das verstanden. Das Annehmen einer Krankheit kann ein erster Schritt sein, um aus einer Sackgasse herauszufinden. Eine solche tiefgreifende Erkrankung kommt auch nicht von ungefähr. Sie fällt nicht einfach vom Himmel. Das Annehmen der eigenen Erkrankung kann zu weiteren Einsichten führen, die für einen guten Krankheitsverlauf, also für eine mögliche Heilung, durchaus eine Rolle spielen. Dieses Loslassen ist alles andere als einfach. In meiner Zen-Übung dämmerte mir allmählich, dass auch ich nicht loslassen konnte oder wollte. Ich klammerte mich an irgendetwas, an Lösungen, an Techniken, um meine Probleme in den Griff, in einen neuen Klammergriff zu bekommen. Ich hatte eine grundlegende Sache noch nicht verstanden, wobei mir sogar mein Verstehen wollen hinderlich war. Es war immerhin mein Ich, mein wollendes Ich, das ich mit einem Problem nicht abfinden wollte und eine Lösung suchte. Ich brauchte eine Weile, um darauf zu kommen, dass mein Ich, mein Wollen, mein Nicht-Akzeptieren-Können das eigentliche Problem war. Und jetzt kommt noch etwas hinzu. Jede Art der Berechnung, jede Art des berechnenden Denkens muss angesichts dieser größten persönlichen Herausforderung scheitern. Denn ich hätte auch darauf verfallen können, dass die Lösung für meine Probleme eben darin bestünde, loszulassen, mein Wollen aufzugeben. Aber auch das wäre wieder nur eine Lösung gewesen, die ich mir ausgedacht hätte, um mich eines lästigen oder peinlichen Problems zu entledigen. So aber funktioniert es nicht. Es geht wirklich um dieses Ich, das unbedingt die Oberhand gewinnen oder behalten und seine Probleme lösen will. Mit jedem gelösten Problem schwillt dieses kluge Ich und sein Wollen an und generiert auf diese Weise weitere Probleme ad infinitum. Mir ging es nicht anders als den meisten Zen-Schülern. Irgendwann. Es war nicht ein bestimmter Tag oder ein bestimmter Augenblick, sondern ein allmähliches Durchscheinen von etwas, das ich auch als Licht bezeichnen könnte. Irgendwann dämmerte mir, was ich eigentlich schon wusste, auch weil ich davon gelesen hatte. Ich selbst war das Problem. Mein Wollen, mein Selbstbild, mein Stolz und all die anderen fein ausgesuchten Komponenten meiner sich spreizenden Persönlichkeit. Ich stand gewissermaßen vor einer Wegscheide und brauchte noch ein paar weitere Jahre, um das zu erkennen. Ich musste mich entscheiden. Wollte ich mich als Wissende und ihre Kenntnisse und Fertigkeiten verwaltende Person weiterentwickeln? Oder wollte ich einen echten Schritt wagen und all diese Selbstbespiegelungen hinter mir lassen? Nun, ich hatte diese Zen-Übung aus einem bestimmten Grund begonnen, dessen Tragweite mir vielleicht nicht bewusst war, der mich aber dennoch anleitete. Es stand außer Frage, welchen Weg ich einschlagen würde. Ich wollte nicht meine Eitelkeit nähren und mich in einer weiteren Kunstfertigkeit üben, um später Lob oder Anerkennung zu finden. Ich wollte den echten Weg gehen, der eben darin bestand, den Problemen auf den Grund zu gehen. Irgendwann gab ich diesen Kampf auf. Ich gab einen Kampf auf, der mir zunehmend sinnlos erschien. Wogegen kämpfte ich eigentlich an? Ich saß auf meiner Matte, auf einem flachen Kissen und machte allerhand innere Konflikte durch. Mein Körper und seine Gliedmaßen schienen zu streiken. Mein Geist spielte verrückt und drehte sich im wirren Kreis, bis ich nicht mehr wusste, wie mir zumute war. Ich empfand erstmals seit Jahren eine quälende Langeweile, eine bedrückende Langeweile. Ich fluchte innerlich und sehnte mir nur das Schlagen des Chukbis, eines gespaltenen Holzes, mit dessen Hilfe wir Beginn und Ende einer Sitzperiode markieren, herbei, von dem ich mir irgendeine Erlösung versprach, die aber nicht eintraf. Ich wurde nicht erlöst. Ich hätte zwar aufstehen und alles stehen und liegen lassen, die Zen-Übung hinschmeißen können, aber das wollte ich auch wieder nicht. Das hätte nicht ein einziges meiner Probleme geklärt. Ich saß förmlich wie vor den Kopf gestoßen da und war zutiefst ratlos. Was konnte ich tun? Was sollte ich tun? Was hatte das zu bedeuten? Wohin sollte mich diese abstruse Reise, dieser albtraumhafte Trip führen? Mir wurde unbehaglich zumute. Ich fragte mich, wie kann ich diese Situation heile überstehen? Nun, es sollte sich herausstellen, dass der verborgene, der eigentliche Sinn dieser Übung darin bestand, dass ich diese Situation eben nicht überstehen würde. Alles war in Ordnung. Das Sitzen war in Ordnung. Das Gehen war in Ordnung. Das Atmen war in Ordnung. Auch die Kong-Ans und das Rezitieren von Sutren, deren Bedeutung sich mir nur allmählich erschließen wollte, alles war in Ordnung. Nur ich selbst war das Problem. Ich wollte all diese Übungen, all diese Formen und Abläufe in ein mentales Korsett zwängen, um damit auf meine eigene Weise umgehen zu können. Auf meine persönliche Weise. Nur eben das funktionierte offensichtlich nicht. Mir wurde zunehmend klarer, was zu geschehen hatte. Die große Frage war nur, wie? Wie konnte ich diesen kleinen Tod sterben? Ich bekam einen Hinweis. Nicht von einer anderen Person. Nicht von einem bestimmten Lehrer. Ich hatte mehrere Lehrerinnen und Lehrer und sie alle haben mehr oder weniger das Gleiche gesagt. Ich hätte aus dem Gesagten auch den entscheidenden Hinweis heraushören können. Vielleicht. Doch es war mir nicht möglich gewesen. Ich musste diesen Hinweis anders erlangen. Durch eine eigene Erfahrung bzw. eine Reihe von Erfahrungen. Sie liefen mehr oder weniger darauf hinaus, dass ich aus meinem eigenen Dunstkreis heraustreten und mich mit den anderen, mit den fühlenden Wesen auf eine mitfühlende und nachfühlende Weise beschäftigen musste. Der Auslöser für diese Wende waren gleich mehrere Ereignisse und Personen, Erfahrungen mit engen Freunden, Auseinandersetzungen mit entfernten Bekannten, sogar mit meinen leiblichen Eltern, sowie diverse Nachrichten aus der Welt, die mich erreichten und erschütterten. Ich erlebte eine Reihe von inneren Erschütterungen, die mich aus meinen gewohnten Bahnen warfen und mich dazu brachten, mich für das Leiden der anderen zu öffnen. Ich konnte dabei an eine Übung anknüpfen, der ich mich schon seit Jugendtagen hin und wieder unterzog. Indem ich mich hinsetzte, die Augen schloss und intensiv an einen anderen Menschen dachte. Ich hatte diese Übung früher praktiziert, um meine Erfahrungen zu verarbeiten und meinen eigenen Werdegang zu reflektieren. Ich hatte damals noch keinen anderen Anspruch daran. Jetzt verstand ich aber etwas Entscheidendes. Ich konnte mich von meinem eigenen Selbst bewusst abwenden und mich mit den Belangen anderer Menschen, anderer fühlender Wesen befassen. Ich konnte aufnehmen, was der oder die andere war, mit welchen Problemen und Herausforderungen dieser Mensch zu schaffen hatte, und ich konnte vielleicht sogar etwas tun. Ich entdeckte schnell, dass ich während dieser Übung alles andere, vor allem mich selbst, meine eigenen Probleme, meine eigenen Dünkel, meine eigene Aufgeblasenheit vergessen konnte. Und ich erkannte zudem, dass der geheime Sinn der Kong'an-Praxis vielleicht ebenfalls darin bestand, sich mit den echten Fragen des Lebens zu befassen, statt über die eigene Befindlichkeit und deren Optimierung zu sinnen. Es ist eine denkbar einfache Übung. Ich setze mich hin und denke an jemand anderen. An einen alten Freund. An eine entfernte Bekannte. Oder an meine Eltern. Je nachdem, was gerade Thema ist. Ich denke an diese Menschen und rufe mir einzelne Augenblicke, einzelne Gesten und Wortwechsel in Erinnerung. Ich kann ihre Stimmen wieder hören, ihre Energien wieder spüren, ihre Heiterkeit, ihren Humor, ihren Mutwillen, ihre Ängste und ihre Aggressivität, alles Mögliche. Und während ich mir das eine oder andere Detail wieder vergegenwärtige, vergesse ich meine eigenen Befindlichkeiten, meine eigenen Vorbehalte und Schwierigkeiten, meine eigenen Vorlieben und Abneigungen. Ich kann mich sogar mit einem Menschen befassen, den ich ausgesprochen unsympathisch finde. Und während ich mir diesen anstrengenden Menschen vergegenwärtige, passiert etwas Interessantes. Ich fange an, sie oder ihn besser zu verstehen, von innen heraus. Ich entwickle ein Mitgefühl für diesen Menschen, dessen vermeintliche Garstigkeit sich bald in Luft auflöst. Überhaupt lösen sich viele Dinge. Viele angeblich feste Eigenschaften und Attribute in Luft auf. Was übrig bleibt, ist der reine Mensch, ein form- und gestaltloses Wesen, dessen Gegenwart ich deutlich zu spüren vermag. Die genannten Eigenschaften dieses Menschen, seine Stärken und Schwächen, seine Gewohnheiten und Schrullen waren letztlich Zuschreibungen meinerseits, Etiketten meines eigenen Denkens und Wertens und so weiter. In diesem Zusammenhang, es gibt eine wunderbare Praxis der mitfühlenden Meditation, die sich Metta-Meditation nennt. Diese Übung kann uns dabei helfen, überhaupt erstmal soziale Wesen zu werden. Gut, in dieser einfachen Übung vergaß ich mich selbst, mich und meine eigenen Denkfiguren, denn ich war vertieft in die Betrachtung von anderen Menschen. In dieser Selbstvergessenheit habe ich natürlich nicht aufgehört zu existieren. Doch ich habe weniger Schwierigkeiten gemacht. Das ist auch eine Erkenntnis, die ich machen durfte. Unsere Probleme haben wir in der Regel nicht, so als hätte uns jemand diese Probleme vermacht, sondern unsere Probleme machen wir. Unsere Probleme fallen nicht vom Himmel, sondern es sind meistens genau unsere Probleme, die wesentlich mit unserem Charakter, mit unserem Auftreten, mit unserer sperrigen Persönlichkeit zu tun haben. Ich spreche jetzt von wir, weil ich dieses Phänomen nicht nur an meiner eigenen Person, sondern auch an anderen Menschen beobachten konnte. Also ich vergaß mich selbst während dieser einfachen Übung und ließ mich von dem gefangen nehmen, was ich sah und hörte. Bemerkenswert war zudem, dass ich oft erst in der Erinnerung manche Aussage eines anderen Menschen richtig verstand. Im damaligen Augenblick, an den ich mich jetzt erinnerte, war ich offenbar mit anderen Dingen beschäftigt gewesen und konnte nicht richtig wahrnehmen, was vor mir geschah. Ich hörte zwar die Worte des anderen, doch sie fielen nicht auf fruchtbaren Boden. Erst in der Erinnerung, in der sanften Anstrengung des erinnernden Nacherlebens, erschlossen sich mir einige der Aussagen. Ich war darüber auf der einen Seite froh, auf der anderen Seite aber auch erschrocken. Ich hätte doch gleich damals richtig zuhören können und sollen. Hätte ich. Ja, habe ich aber nicht. Warum? Der Geist, mein Geist. Ich spreche jetzt ausdrücklich von meinem eigenen Geist. Ich möchte dir nicht zu nahe treten, obwohl ich mir sicher bin, aber sowas von sicher, dass du mit deinem Geist ähnliche, wo nicht die gleichen Erfahrungen machst und gemacht hast. Also mein Geist. Ich verdanke meinem Geist viel, wenn nicht alles. Ich habe Denken und Erkennen gelernt. Ich habe gelernt, mich auszudrücken. In meinem Geist haben sich die Zusammenhänge des Lebens nach und nach zu erkennen gegeben. Und ich habe allmählich verstanden, dass mein Geist immer aktiv ist, auch wenn ich persönlich in den Schlaf sinke. Wenn ich eine Vase oder eine Tasse sehe, ein Geräusch höre, einer musikalischen Ausführung lausche, ist mein Geist aktiv. Ohne meinen Geist würde ich nichts hören oder sehen oder riechen oder schmecken oder spüren können. Ich hätte vielleicht meine Sinnesorgane und die Nervenbahnen, in denen Signale hin und her schießen und mein Gehirn versorgen. Doch ohne meinen Geist wäre das Ganze eine ziemlich geistlose Angelegenheit. In meinem Geist spiegeln sich nicht nur die Phänomene, mein Geist ist ein aktiver Schöpfer und Gestalter derselben. Es hat eine Weile gebraucht, bis ich diesen übergreifenden Zusammenhang erfasst und gespürt habe. Ohne meinen Geist geht überhaupt nichts. Auch mein Körper wäre ohne meinen Geist nicht einmal mein Körper, sondern einfach irgendeine anonyme Biomasse. Und jetzt sehe ich auch, dass mein Geist nicht etwa isoliert ist. Ich kann nicht eine Grenze ziehen zwischen meinem Geist und deinem Geist. Das ist letztlich nicht möglich. Der Geist ist grenzenlos. Das geht schon daraus hervor, dass ich mich in dich hineinversetzen kann, immer mehr und mehr. Ich kann mir alles Mögliche denken und vorstellen. Der Geist hat keine Schwierigkeiten damit, selbst tausende von Lichtjahre in einem Nu zu durcheilen, um sich den Kosmos in seiner ganzen Weite vorzustellen. Dem Geist sind schlechterdings keine Grenzen gesetzt. Gewissermaßen. Das hängt auch damit zusammen, dass mein Geist eben nicht mein eigener Geist, sondern Teil des einen großen Geistes ist. Wenn ich von meinem Geist spreche, so mache ich das nur in einem unbestimmten Sinn, quasi umgangssprachlich. Doch ich meine etwas anderes. Mittels meines Geistes habe ich Teil an etwas Größeren, an dem einen Geist, der sich grenzenlos erstreckt und alles erschaffen zu haben scheint. Ich wollte aber auf einen bestimmten Punkt hinaus. Wenn ich den kleinen Tod gestorben bin und mein kleines, nerviges Ego abgeschüttelt, in die Ecke gestellt habe, kann ich meinen Geist studieren. Nicht in Büchern, wie manch einer meinen könnte, sondern in echt gewissermaßen, indem ich den Blick nach innen richte. In diesem Studium meines Geistes, in der Selbstbetrachtung, werde ich mir bewusst, dass mein Geist keinerlei Grenzen kennt. Mein Körper mag Grenzen haben, Außengrenzen. Physisch bin ich zwar verbunden mit der gesamten Welt, ich atme, trinke und esse, ich laufe herum und fasse alles an und so weiter. Doch meine Haut stellt gewissermaßen die Außengrenze, zumindest die sichtbare Außengrenze meines Körpers dar. Es gibt wohl noch die Aura und das Energiefeld des Menschen, aber das ändert nichts an der grundsätzlichen Tatsache, dass ich mit meinem Körper auch bloß ein fest umrissenes Ding in dieser dinghaften physischen Welt bin. Darüber hinaus bin ich aber und vor allem ein geistiges Wesen. Mein Geist beschert mir nicht nur diese Welt mit ihren vielen tausend Dingen und Wesen, denen ich begegnen und mit denen ich umgehen kann. Mein Geist stellt sich darüber hinaus auch gerne quer und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Mein Geist ist ein richtiger Problemgeist, deiner übrigens ebenso. Diesbezüglich musst du dir keine Illusionen machen. Ich könnte dir Geschichten erzählen von den Eskapaden meines Geistes. Mein Geist trifft gerne Unterscheidungen und teilt die Dinge und Menschen in gut und schlecht ein. In guter Mensch, Beispiel Mutter Teresa, und schlechter Mensch, Beispiel Wladimir Putin. In mag ich, Beispiel Annalena Baerbock, und mag ich nicht, Beispiel Sergej Lavrov. In hilfreich, Beispiel Christian Drosten, und schwierig, Beispiel Querdenker, Reichsbürger. Das kann ich einerseits gut nachvollziehen, denn ich brauche im täglichen Leben diese Hinweise, damit ich mich schnell orientieren und entscheiden und effektiv handeln kann. Alles okay. Doch andererseits stehen mir diese Etikettierungen auch im Wege. Sie behindern mich geradezu. Ein weiteres Beispiel. Ich höre gerne Musik, hauptsächlich klassische Musik und Weltmusik aus dem 15. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Es gibt einige Komponisten, deren Werke ich immer wieder in unterschiedlichen Darbietungen höre. Und so bin ich laufend auf der Suche nach neuen Einspielungen, etwa der Bruckner'schen Symphonien, mit denen ich mich noch nicht eingehend beschäftigt, von denen ich vielleicht aber schon gelesen habe. Ich stöbere also herum und stoße auf eine alte Aufnahme hier, auf eine Gesamteinspielung dort und lese auch die Kritiken, die manchmal kompetent klingen, mal einfach bräsig sind. Das Dumme ist allerdings, dass ich mit dem Lesen dieser Rezensionen auch voreingenommen werde. Da habe ich von unterschiedlichen Seiten gehört, dass ein Kurt Masur und die Dresdner Staatskapelle keinen Bruckner spielen konnten, weil sie als DDR-Staatsbetrieb angeblich nicht in der Lage waren, den typischen Bruckner-Sound zu erzeugen. Das hat sich irgendwie in meinem Geist festgesetzt. Dabei habe ich selbst einige dieser wunderbar entspannt und frei atmenden Aufnahmen gehört und hatte entschieden andere Eindrücke. Und nun kämpfe ich gegen die Manipulation meiner eigenen Wahrnehmung durch fremde Urteile. Ich höre also selbst immer wieder hinein und komme teils zu ganz anderen Ergebnissen. Auch die Einspielungen eines Lorin Maazel haben mir wider Erwarten ausnehmend gut gefallen. Seine beherzte Orchesterführung sowie das schlanke und bewusste Durchmusizieren, das spricht mich außerordentlich an. Was soll ich tun? Ich vertraue einfach auf das, was ich selbst höre. Und ich muss immer wieder neu hören, um die vielen Aspekte eines musikalischen und gestalterischen Reichtums zu entdecken. Vertraue nicht einfach und blind auf deinen Geist. Das möchte ich dir fast raten. Und habe Mut, dich deines eigenen Verstands zu bedienen, also auch wieder deines Geistes. Das Letztere hat übrigens der Königsberger Philosoph Immanuel Kant seinen Studenten immer wieder zugerufen. Denkt bitte selbst nach. Verlasst euch nicht auf das, was ihr irgendwo gelesen oder gehört habt. Schaut selbst hin, wie sich die Dinge in der Natur und Gesellschaft verhalten. Dem kann auch ich nichts weiter hinzufügen. Kant war einer der größten Selbstdenker der abendländischen Geschichte. Und was hat jetzt Kant in einem Zencast zu suchen? Ich möchte zum Schluss noch auf einen Punkt zu sprechen kommen und damit an den Anfang dieser Sendung anknüpfen. Das echte Denken. Ein Nachdenken über echte Sachverhalte bewegt sich immer nahe an der Wirklichkeit, an den Fakten entlang. Das echte Denken ist keine Spekulation über luftige Wesenheiten, sondern fußt einzig auf messbaren oder zumindest nachvollziehbaren Erfahrungen. Das echte Denken ist ein Nachdenken über und ein Vorausdenken mit Erfahrungen. An den Erfahrungen muss ich letztlich alles messen lassen können. Wenn ich mich für meine Zen-Übung hinsetze und innehalte, dann spekuliere ich nicht etwa über Wiedergeburt und Karma. Nein, ich schaue hin. Ich schaue ganz genau hin. Was ist das, was ich gerade erfahre? Was ist das, was ich gerade empfinde? Was ist das, was gerade als Gedanke oder Assoziation in mir aufsteigt? Ich lege mir gewissermaßen Rechenschaft darüber ab, was in mir und um mich herum passiert. Um mit dem großen Zen-Meister Lin Chi zu sprechen, ich kläre, wer in meinem Hause der Gast und wer der Wirt, also der Gastgeber ist. Der Gastgeber ist der Chef und bewirtet seine Gäste. Er oder sie achtet vor allem darauf, dass die bunte Schar von Gästen ihm oder ihr nicht aufs Dach steigt. Das will sagen, mein Geist produziert Inhalte, das ist schon richtig und mitunter auch erfrischend. Doch ich muss nicht jedem noch so abstrusen Einfall hinterherlaufen und laut die Trommel schlagen. Ich tue mitunter besser daran, mir diese Einfälle, diese Gäste in meinem Hause etwas näher anzuschauen. Ich werde dabei mit Sicherheit interessante Beobachtungen machen. Damit will ich es für heute bewenden lassen.